Willkommen zum M-Next Podcast, Folge Nummer 42 vom 15. November 2024. Schön, dass ihr zuhört. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt M-Next. Die NZZ am Sonntag hat ihn jüngst als letzten Europäer bezeichnet. Seine zuletzt erschienenen Essays tragen den Titel »Der europäische Landbote, die Wut der Bürger und der Friede Europas« oder »Warum die geschenkte Demokratie einer erkämpften weichen muss«. Und »Die Welt von morgen, ein souveränes, demokratisches Europa und seine Feinde«. Sein Roman »Die Hauptstadt, gemeint ist Brüssel« wurde 2017 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Sein aktueller Roman »Die Erweiterung« erhielt den Preis des Europäischen Buches. Heute bin ich Gast bei meinem Podcast-Gast, bei dem österreichischen Schriftsteller und Essayisten Robert Menasse in Wien. Danke für die Einladung. Hallo, Herr Menasse.
Ja, gerne. Sie sind herzlich willkommen.
Bevor wir über Europa sprechen, möchte ich zunächst mit Ihnen, wie könnte es anders sein, auf die USA blicken. Die Welt ist aus den Fugen und die ganze Welt ist Bühne, schreibt Shakespeare. In der Art des US-Wahlkampfes offenbarte sich die theatralische Politik Amerikas nicht mehr das Was zählt, sondern das Wie. Wir erlebten die Inszenierung zweier gegensätzlicher Geschichten und Figuren, die Heldengeschichte, verkörpert von der schwarzen Staatsanwältin, verantwortungsbewusst, gerechtigkeitsliebend, moralisch, empathisch, verlässlich, optimistisch. Die Schurkengeschichte, verkörpert von dem weißen kriminellen Mann, einem Lügner und Betrüger, einer Comicfigur, die an Joker in Batman erinnert, an den anarchistischen, apokalyptischen, psychotischen Spieler, der Chaos stiftet und moralische Grenzen überschreitet. Am Ende war die Schurkengeschichte erfolgreich, eine Premiere. Erstmals wurde ein verurteilter Straftäter zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt, abgesehen davon, dass er als Bösewicht die interessantere literarische Figur ist. Wie erklären Sie sich die Wiederwahl von Donald Trump? Können Sie es fassen?
Also ich glaube nicht, dass es meine Aufgabe ist, die Wiederwahl von Donald Trump zu erklären oder vorzugeben, es zu verstehen. Ich glaube, dass diese Zeichnung der beiden Kandidaten, gut und böse und hell und dunkel und Schurke und seriöse Politikerin und so weiter, dass die auch viel zu einfach ist. Ich glaube, das sollte mittlerweile klar sein, egal wer amerikanischer Präsident wird, er muss Millionär sein oder die Unterstützung von Millionären haben. Das trifft ja nicht nur auf Donald Trump zu. Das heißt, egal wer amerikanischer Präsident oder in dem Fall möglicherweise Präsidentin wird, hat bestimmte Interessen dann zu vertreten. Und es sind die Interessen von Menschen, die entweder radikaler oder weniger radikal an wirtschaftlichen Liberalismus gesetzlich und politisch durchgesetzt und bewahrt wissen wollen. Wenn wir zum Beispiel daran denken, welche Hoffnungen verbunden waren mit der Wahl von Barack Obama, und wenn wir uns daran erinnern, dass er gleich zu Beginn seiner Präsidentschaft den Friedensnobelpreis bekommen hat, und wenn wir uns dann daran erinnern, dass er dann als Präsident 7 Kriege irgendwo in der Welt geführt hat, ja, dann sehen wir, dass die Dinge gut, böse, also nicht so einfach ist. Es ist einfach radikalerer Kapitalismus gegen einen ein bisschen mehr eingehegten Kapitalismus. Ich will jetzt auch gar nicht zu lange über diese Frage reden, USA sozusagen als Leuchtturm unserer Demokratie, als Schützer und Behüter unseres Friedens. Ich habe mich oft gefragt, wieso die amerikanische Demokratie als unser Vorbild gelten kann, wenn man zum Beispiel nur bedenkt, dass zum Beispiel die Registrierungspflicht von Wählern unglaublich kompliziert ist und noch jetzt in den letzten Wahlgängen zur Präsidentschaft immer mehr verschärft wurde, immer mehr verkompliziert wurde. Ja, ist ja nicht wie bei uns, dass man irgendwo gemeldet ist und dann hat man Wahlrecht, sondern man muss sich registrieren. Dann gibt man seine Stimme ab. Es kann sein, dass jemand mehr Stimmen hat als der andere und trotzdem wird der andere Präsident durch das unglaublich komplizierte und sinnlos altmodische System mit den Wahlmännern und so weiter. Dass die USA nie imstande waren, ihre Demokratie zu modernisieren und auf den Stand wenigstens des 20. Jahrhunderts, wir sind jetzt im 21. zu bringen, ist ja eigentlich seltsam. Ja. Gleichzeitig kann ich mir nicht vorstellen, wenn eine Demokratie funktioniert, dass es wirklich der Mehrheitswunsch einer Population sein kann, keine vernünftigen öffentlichen Schulen zu haben, kein funktionierendes staatliches Gesundheitssystem. Das kann nicht Wunsch der Mehrheit einer Bevölkerung sein. Die weltweit größte Anzahl von Obdachlosen zu produzieren, die höchste Selbstmordrate in der westlichen Welt. Ich erwarte mir von der amerikanischen Demokratie als Vorbild für unsere schon auch deshalb nichts, weil wir in Europa, und jetzt komme ich wirklich zurück nach Europa, das ist nämlich viel wichtiger, weil wir in Europa ja bereits an einem Punkt der Entwicklung angelangt sind, wo wir darüber diskutieren sollten oder müssen, wie wir unsere Demokratie im Sinne der nachnationalen Entwicklung, in die wir ja schon eingetreten sind, weiterentwickeln können. Die nationalen Demokratien funktionieren nicht mehr. Das merken die Menschen. Sie reagieren entsprechend mit Wut, mit Hass, mit der Wahl von Verrückten, von Rechtsextremen und so weiter. Das sind ja alles Hilferufe von Menschen, die sehen, es funktioniert nicht. Die nationale Demokratie in einer nachnationalen Welt, Globalisierung, die transnationale Entwicklung der Europäischen Union und so weiter, das funktioniert nicht mehr. Wir stehen vor der Aufgabe, eine neue Qualität von Demokratie zu entwickeln. Und da ist die vollkommen verrückte, altmodische Demokratie der USA für uns überhaupt kein Leitstern mehr. Und ich glaube, das müssen wir uns endlich klar machen. Kamala Harris war die kleine Hoffnung. Warum war sie die kleine Hoffnung? Wenn sie gewählt worden wäre, wäre mehr oder weniger alles so weitergegangen, wie wir es mehr oder weniger in der globalen Politik gewohnt sind. Aber dass da vieles nicht funktioniert, dass da vieles schief läuft, hätten wir bei dieser Gelegenheit dann eigentlich auch nicht mehr diskutiert, sondern nur, wir wären nur beruhigt gewesen. Die größere Hoffnung war, und das muss sich jetzt erweisen, die größere Hoffnung war, wenn Trump Präsident wird, mit allem, was er angekündigt hat, dass er damit Europa zwingt, selbstständiger zu werden, souveräner zu werden, sich selbstkritisch Fragen zu stellen, wie wollen wir unsere Demokratie haben, wie wollen wir uns organisieren, wie wollen wir zum Beispiel vom in Sonntagsreden beschworenen Friedensprojekt dorthin kommen, dass wir auch imstande sind, unseren Frieden verteidigen zu können. Das ist eigentlich die größere Hoffnung als das Weitermachen im Sinne der einfachen weltpolitischen Erklärungen mit NATO, die schützt uns, und USA ist das Vorbild und so weiter.
Der Wahlausgang hat gezeigt, dass bei sehr vielen Menschen Angst und negative Emotionen die Ratio überlagert haben. In Ihrem Buch Der europäische Landbote sprechen Sie von Angstlustträumen des Spießers. Mhm. der immer wieder Bedrohung und Untergang fantasieren muss, um seine letztlich glückliche Errettung erträumen zu können, so schreiben sie. Ist das Erstarken der Populisten, Autokraten, Nationalisten, Identitären, der neuen Rechten und Fremdenfeindlichen weltweit letztlich ein Produkt dieser Angstlustträume?
Der Begriff Angst hat einen Bedeutungswandel durchgemacht, ja, auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Angst hat ja irgendwie das Diffuse, das Unklare bedeutet. Es kann ja daher auch nicht Ängste geben. Weil alles, also eine Mehrzahl von Dingen, die ich nicht weiß, ja, also das ist ja sinnlose Vorstellung. Ja, also man kann sich vor was fürchten. Das stimmt schon, aber es ist, Angst ist zum Synonym geworden für im Grunde Verlustangst.
Ja? Weil und die Sorge vor wirtschaftlichem Abstieg, Inflation, genau. Ja. Mietkosten,
genau.
All diese Dinge, die so. Sind natürlich Sorgen der
und,
Menschen
und vor. Und dann fragen sich die Menschen, was kann mich erlösen, was kann mich retten? Wie kann ich sozusagen meinen Status und meine Sicherheit und das alles, meine Identität, das ist ja eigentümlicherweise auch immer mit Identitätsfragen verbunden. Wie kann ich das alles retten? Und was die Menschen sehen im Großen und Ganzen ist eine Welt, in der Nationalstaaten im Grunde nicht mehr funktionieren, in der Souveränität von Nationalstaaten zertrümmert wird. Was ist Globalisierung anderes als die Zertrümmerung nationaler Grenzen und die Zertrümmerung nationaler Souveränität durch radikale, dynamische Finanz- und Wirtschaftsbewegungen? Ja? Also man sagt ja nicht umsonst, multinationale Konzerne haben das, multinationale. Ja? Und jeder Nationalstaat hofiert die multinationalen Konzerne. Das heißt, er gibt sich denen hin. Ja? Das heißt dann Standortpolitik. Ja? So. Aber sie funktioniert nicht, weil es nicht gleichzeitig eine vernünftige, bewusste Gestaltung dieser nachnationalen Welt gibt, sondern es gibt einfach nur diese Dynamik, die manches zerstört, manches in Frage stellt. Und die Menschen sehen das. Und sagen sich jetzt, und das ist natürlich eine naheliegende, aber falsche Antwort, ich will, dass mein Nationalstaat mich wieder schützt. Ja? Ich will eine nationale Regierung, die verhindert, dass durch diese komischen geopolitischen Dynamiken und durch multinationale Konzerne und so weiter alles ins Rutschen kommt. Dass ich verarme, dass ich meine Identität verliere, weil es gibt ja nicht nur die Finanzströme und die Handels-, die Lieferketten und die Produktionsketten, die grenzüberschreitend hin und her rasen. Es gibt ja auch die Migrationsbewegungen, diese Verbundenheit mit riesigen Migrationsbewegungen. Und da sagen die, ich will nicht überfremdet werden. Ja? Also sie sehen, es funktioniert der Nationalstaat nicht mehr, es funktionieren die nationalen Grenzen nicht mehr, es funktioniert die nationale Souveränität nicht mehr. Und dann sagen die Menschen, wir wollen, dass jemand klipp und klar unsere Nation im Sinne der nationalen Interessen, das sind meine, führt.
So. Also Klimawandel und Demokratieverlust sind jetzt nicht die Themen dieser Menschen.
Der Demokratieverlust und der Klimawandel, das sind ja nur auch weitere Beispiele für die Tatsache, dass es national keine Lösungen mehr gibt für die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Aber die Menschen sagen, okay, die Entwicklung stellt alles in Frage, womit ich sozialisiert wurde, als Bürger einer Nation. Und ich will jetzt, dass ein nationaler Führer das in die Hand nimmt und mich schützt. Nur, das Problem ist, das erklärt einmal diesen Schwenk nach rechts. Das Problem ist nur, kein nationaler Politiker kann liefern. Niemand kann rein auf der Basis nationaler Souveränität dafür sorgen, dass all diese Probleme und Herausforderungen in irgendeiner Weise gelöst oder zumindest gemanagt werden.
Aber sie tun aber so, als ob.
Sie tun so, sie versprechen es. Das hat wieder damit zu tun, dass die Politiker ja nur national gewählt werden. In dem Augenblick, wo ich ein Wahlrecht habe, in jedem europäischen Mitgliedstaat und überhaupt weltweit, wenn ich ein Wahlrecht habe, das nur nationale Wahlen, nationale Listen, nationale Politiker ermöglicht, gewählt zu werden, dann haben die natürlich die Nationalisten einen Heimvorteil.
Ja, wir wählen aber auch europäisch.
Bitte?
Wir wählen ja auch das Europaparlament.
Wir wählen ja nur auf nationalen Listen. Jeder Kandidat fürs Europaparlament ist aufgestellt von einer nationalen Liste, einer nationalen Partei. Und um gewählt zu werden, muss er irgendwas versprechen, dem nationalen Wähler im Sinne von, ich werde die nationalen Interessen in Brüssel bestens vertreten. Wir werden in Brüssel dann die nationalen Interessen verteidigen. Das ist ein vollkommener Unsinn, weil ein Europaparlamentarier gar nicht diese Aufgabe hat. Der hat die Aufgabe, mitzuarbeiten am Gemeinschaftsrecht. Ja, aber um gewählt zu werden, muss irgendwas Nationales versprechen. Das heißt, alles, was jetzt passiert im Hinblick auf unsere Demokratie, stärkt die Nationalisten. Worauf ich hinaus will aber, ist, niemand kann liefern. Niemand kann irgendwas, was er verspricht, einlösen. Wie werden die Menschen danach reagieren? Sie werden sagen, der war nicht konsequent genug. Wir brauchen einen konsequenteren nationalistischen Führer oder eine konsequentere nationalistische Partei, ja, die wird auch nicht liefern können. Dann werden sie sagen, vielleicht waren die noch immer nicht konsequent genug. Und das ist der Weg in den Faschismus. Und das müssen wir uns klar machen. Und darum ist es jetzt, gerade jetzt, höchste Zeit, einmal USA, gut und schön, wenn die den Trump wollen, mir ist das egal, ja, wenn die auf der Straße schlafen wollen, wenn sie Selbstmord beginnen wollen, wenn ihnen egal ist, dass Schwarze auf offener Straße erschossen werden, wenn es ihnen egal ist, dass der Präsident ein verurteilter Sexualstraftäter, wenn ihnen das alles egal ist, es ist mir auch egal. Ich sage, wir müssen jetzt in Europa endlich beginnen. Und wir sind dazu eigentlich jetzt herausgefordert durch diese amerikanische Entwicklung, darüber nachzudenken, wie wir demokratisch auf der Basis von Menschenrechten gemäß einer nachnationalen Entwicklung, die stattfindet, ob wir es wollen oder nicht, unsere Demokratie, unser Zusammenleben, unseren gemeinsamen Rechtszustand organisieren wollen. Das ist jetzt unsere Herausforderung.
Also, große Herausforderung ist jetzt die Wahl von Donald Trump, auch mit seinen Ankündigungen von Strafzöllen. Es wird ja, auch, ich nehme nur mal den wirtschaftlichen Aspekt, eine große Herausforderung auf Europa zukommen. Mhm. Wie sehen Sie dem entgegen, also wird Trump die Europäer eher noch auseinander dividieren? Wird er ein Spiel mit Europa spielen oder werden die Europäer begreifen, dass sie jetzt in der Situation nur zusammen stark sein können?
Um Europa auseinander zu dividieren, brauchen wir auch keinen Trump. Da genügen die multinationalen Konzerne. Die multinationalen Konzerne haben hunderte oder tausende Lobbyisten in Brüssel herumrennen mit Millionen Koffern, deren Aufgabe es ist, das weitere Zusammenwachsen und die Gemeinschaftspolitik und die Harmonisierung Europas zu verhindern. Es gibt vertrottelte Linke, die sagen immer, ja, sie sind EU-kritisch oder sie sind gegen die EU, weil es ist das Europa der Konzerne. Das ist ein totaler Unsinn. Das Europa der Konzerne ist das Europa, das nicht funktioniert. Das wünschenswert funktionierende Europa wäre nicht das Europa der Konzerne. Aus einem ganz einfachen Grund. Solange multinationale Konzerne zum Beispiel verhindern können, dass es eine Harmonisierung des Fiskalrechts in Europa gibt, ja, was wünschenswert wäre, können Sie die einzelnen Mitgliedstaaten gegeneinander ausspielen. Was? Ich muss da bei dir so und so viel Steuern zahlen? Na gut, dann gehe ich in Polen, da habe ich Angebot, da zahle ich die Gewerbesteuer nicht und ich habe eine Flat Tax und so weiter. Und dann sagen die nationalen Politiker, nein, bitte bleib da, wir kommen dir auch entgegen.
Standortinteresse.
Und das ist das Standortinteresse und Hauptsache die Arbeitsplätze bleiben erhalten und so weiter. Und auf diese Weise werden die Mitgliedstaaten gegeneinander ausgespielt und das wirklich notwendige Wachstum findet eben dann dadurch nicht statt. Das notwendige Wachstum wäre das Wachstum an Rechtssicherheit, an Demokratie, ja, an Rahmenbedingungen, in denen Menschen sich sicher fühlen, ja, und in denen sie auch wissen, dass sie als europäische Bürgerinnen und Bürger gleiche Rechte und gleiche Pflichten haben. Warum soll ein Mensch in einer politischen Union, die die Europäische Union ja bereits schrittweise ist oder beansprucht zu sein, warum soll in einer politischen Union jemand durch den Zufall seines Geburtsortes für seine für gleiche Arbeit verschieden hohen Lohn kriegen, verschieden guten Zugang zur Bildung, verschieden gutes Gesundheitssystem. Das ist doch ein Skandal, ja? Aber die großen Konzerne und die Wirtschaftstreibenden, die sagen, das ist notwendig für die Standortkonkurrenz, damit wir wettbewerbsfähig bleiben. Ja, Wettbewerb, das ist zu einem Fetisch geworden, der sich überhaupt nicht mehr fragt, wie wir in Europa oder überhaupt als Menschen in einer menschlichen Gesellschaft leben und unser Leben reproduzieren wollen.
Was sagen Sie, im Moment wird sehr viel in Deutschland über nationale Interessen, die wieder stärker in den Fokus gerückt werden sollten, diskutiert. Was sagen Sie den Menschen, die sagen, ja, aber wir haben auch ein starkes nationales Interesse, dass es den Menschen in unserem Land besser geht?
Wenn man das Interesse hat, dass es in einer Nation einem besser geht als einem Menschen in einer anderen Nation, obwohl man mit den Menschen in der anderen Nation eine Union bildet, dann hat man die Unteilbarkeit der Menschenrechte aufgekündigt. Und in letzter Konsequenz auch für sich selbst. Ja. Mit den nationalen Interessen ist es so eine Sache. Ich schlage ja immer vor, wenn ich in einen Diskussionszusammenhang komme, wo dann diese berühmten nationalen Interessen wieder angeführt werden, dass ich dann immer frage, erklär sie mir. Was sind das konkret? Was ist konkret nationales Interesse? Was kann im Interesse eines Deutschen sein, das absolut nicht im Interesse eines Portugiesen oder eines Griechen sein kann? Was ist das? Ja? Was kann im Interesse eines deutschen Lehrers sein, das nicht im Interesse eines italienischen Lehrers ist, aber gleichzeitig im Interesse der deutschen Gattin eines Konzernchefs? Ja? Bitte erklär mir das. Was ist es, nationales Interesse? Und am Ende, wenn man ein bisschen darüber redet, kommt man immer wieder auf diesen einen Punkt. Nationale Interessen sind die Interessen nationaler Eliten. Und in dem Moment hört sich das ja, das Geschwafel über nationale Interessen auch schon auf. Und das Interessante bei der Geschichte von nationalen Interessen ist, dass sich diesbezüglich in der Geschichte der sozialen Kämpfe, der sozialen Auseinandersetzungen, ja, eine Umkehrung ereignet hat, die eigentlich sehr interessant ist. Es war am Beginn, also des Wachsens der Arbeiterbewegung zum Beispiel, ja, galten Sozialisten als heimatlose Gesellen. Ja, die verbünden, die sehen, die Arbeiter Deutschlands haben gemeinsame Interessen mit den Arbeitern in Österreich, den Arbeitern in Italien, den Arbeitern in Frankreich. Die gründen eine internationale, die heimatlosen Gesellen. Ja, die Unternehmer, die den Kapitalismus in der Zeit aufgebaut haben, in Deutschland zum Beispiel, im Zuge auch der Nationswertung Deutschlands. Was ist passiert? 40 Kleinstaaten haben sich zusammengetan zu einem gemeinsamen Markt mit einer gemeinsamen Währung und einer gemeinsamen Regierung und einer gemeinsamen Gesetzgebung. Ja, so. Und die haben dann nationale Wirtschaft aufgebaut. Die Unternehmer, die Kapitalisten waren Nationalisten und haben auch wirklich haben sich auch in Konkurrenz gesehen zu Kapitalisten in anderen Nationen. Während die Arbeiter waren die heimatlosen Gesellen. Heute hat sich das genau umgedreht. Ja, die Wirtschaft ist transnational, längst. Ja, und die Arbeiter verlangen nationale Lösungen für ihre Sicherheit und für ihren Sozialstaat. Ja, heute sind die Kapitalisten die heimatlosen Gesellen. Ja, nur ist leider die arbeitende Bevölkerung eine Heimat- und Nationsbevölkerung geworden, die sich im Wesentlichen durch Mangel an Solidarität und Weitblick auszeichnet.
Viele in Deutschland sind sich einig, dass Europa schuld ist an einem Großteil unserer Probleme. Alles Böse kommt aus Brüssel. Unsere europäischen Nachbarn wollen nur unser Geld, untergraben die europäischen Regeln, nehmen keine Flüchtlinge auf oder verfolgen nur nationale Interessen. Davon hatten wir ja gerade schon gesprochen. Wir müssen jetzt den Wirtschaftsstandort festigen und unsere nationalen Interessen verfolgen. Dabei hat kein Land in Europa mehr Einfluss als Deutschland und kein Land profitiert mehr von einem starken, geeinten Europa. Doch das Narrativ, Europa sei dysfunktional und Deutschland das Opfer, hat sich in den Köpfen vieler Deutscher fest verankert. Stichwort Bürokratenmoloch, Überregulierung wie die maximal zulässige Krümmung von Gurken. Was entgegnen Sie denen?
Also beginnen wir da rein auch, also alle wollen nur das Geld der Deutschen. Ich kenne nicht einen einzigen Menschen europaweit, der das Geld der Deutschen will. Es gibt europaweit sehr viele Menschen, die wollen deutsche Waren, zum Beispiel deutsche Autos. Und wenn sie die kaufen und sich dabei vielleicht verschulden, dann sagen die deutschen Autoverkäufer, Skandal, die leben über ihre Verhältnisse. Aber ich möchte mal anschauen, was sie sagen, wenn sie die Autos nicht kaufen. Das sehen wir auch jetzt. Ich finde, man muss endlich einmal klarstellen, dass Bürokratie, dieses Wort mit diesem unangenehmen Klang, ja, dass wir müssen diesen Begriff Bürokratie rehabilitieren. Bürokratie ist Zivilisation. Es ist keine Zivilisation, es ist kein gesellschaftliches Leben vorstellbar ohne Bürokratie. Das heißt ohne Verwaltung, ohne Regeln. Das ist unvorstellbar. Ja? Dieselben Menschen, die sagen, wir lehnen die Bürokratie ab, die würden ganz schön rebellieren in einer Anarchie. Ja? Vor allem, wenn man ihnen dann sagt, und da sind die meisten sehr erstaunt, dass zum Beispiel die Europäische Kommission zur Verwaltung des ganzen Kontinents weniger Beamte zur Verfügung hat, als die Stadt Wien oder die Stadt München oder die Stadt Berlin zur Verwaltung ihrer Städte. Das muss ich mal vor Augen führen. Aber im Unterschied zur Verwaltung der Stadt Berlin funktioniert die Verwaltung der Europäischen Kommission, die europäische Verwaltung, wesentlich besser. Ja. Im Grunde geht es ja bei der sogenannten Überregulierungsfrage immer nur um die Frage, das Über ist ja das komische Präfix. Es geht im Wesentlichen immer ja nur um die eine Frage, wie regelt man Dinge? Möglichst gerecht. Ja? Und so, dass Menschen nicht übervorteilt sind, dass Menschen sich auf Dinge verlassen können und so weiter. Und da kommen verschiedene Interessen zusammen. Ja, diese moderne Legende von der Gurkenkrümmung, ja, die wird immer da. Also das ist ein so lächerliches Beispiel, vor allem wenn man die Geschichte kennt, wie das so.
Ich las auch, dass das wieder abgeschafft wurde, obwohl.
Nein, es wurde nicht abgeschafft, es wurde klargestellt. Begonnen hat das Ganze so: Deutsche Frechter haben bei der Kommission in Brüssel angefragt, ob es gegen ein europäisches Gesetz oder gegen eine europäische Richtlinie verstoße, wenn sie von ihren Gurkenbauern verlangen, dass sie dafür sorgen, dass die Gurken möglichst wenig Krümmung haben. Aus dem einfachen Grund, sie können damit in einem Karton mehr Gurken als diese, also wild gekrümmten Gurken, also transportieren. Das wäre sozusagen ein Geschäftsvorteil, ja?
Ökonomisch,
ja, so. Die Europäische Kommission hat den deutschen Frechtern gesagt, es ist keine europäische Richtlinie bekannt, die das verbieten könnte. Liebe deutsche Frechter, den deutschen Gurkenbauern sagen, ihr wollt gerade Gurken und keine gekrümmten. Uns in Brüssel ist das egal. Daraufhin sind die deutschen Frechter zu den deutschen Bauern gegangen und haben mit schlackernden Ohren gesagt, ja, was soll man machen? EU. Die EU fordert das. In Wirklichkeit hat die Kommission nur gesagt, es widerspricht keinem europäischen Recht. So, das ist jetzt auch mittlerweile klargestellt worden, ja. Aber das ist ein schönes Beispiel dafür, wie diese Legenden der Überregulierung entstehen. Ich gebe einen kleinen Hinweis. Das kann jeder Hörer, jede Hörerin einmal zu Hause am Laptop ausprobieren. Googeln Sie einmal, wie viele Gesetze im Deutschen Bundestag im vergangenen Kalenderjahr beschlossen wurden und wie viele Gesetze oder Verordnungen die Berliner Stadtregierung erlassen hat. Und dann googeln Sie, wie viele Richtlinien in demselben Kalenderjahr vom Europäischen Parlament nach der Übereinstimmung dann mit dem Europäischen Rat geltend geworden sind. Sie werden sich wundern. Das ist ein Riesenunterschied und es führt dazu, dass ich eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, mich von meiner Stadt überreguliert fühle und nicht von Brüssel.
Die EU ist gut gestartet, Stichworte Friedensprojekt, Währungsunion, gemeinsamer Markt. Dann passierte nicht mehr viel, Widerstände, Widersprüche entstanden. Wie und wann kam es zu dem Bruch?
Ja, den Bruch kann man sogar datieren. Ja. Die Vision der Gründergeneration war wirklich genial. Man darf eines nicht vergessen. Die Generation, die das europäische Einigungsprojekt durchzusetzen begonnen hat, hat in einer einzigen Lebenszeit folgende Kriege erlebt oder hat in den Nachwirkungen dieser Kriege gelebt. Den Deutsch-Französischen Krieg, den Ersten Weltkrieg, den Polnisch-Russischen Krieg, die Bürgerkriege zwischen den Weltkriegen, den Zweiten Weltkrieg. Das alles in nur einer Lebenszeit. Und alle diese Kriege waren nationalistisch motiviert. Und diese Generation hat gesagt, das soll nie wieder vorkommen. Das Interessante ist aber ist Folgendes. Die Generation hat auch noch etwas gewusst. Nach dem Ersten Weltkrieg, der ein riesiger Schock war, weil sowas an Entmenschtheit, an Brutalität, an Verbrechen, es auch in der Kriegsgeschichte der Welt noch nie gegeben hat. Ja, diese Giftgasgeschichten, diese langen Grabenkämpfe in den Schützengräben, ja, dieses wechselseitige Abschlachten. Ja. Der Schock war so groß, dass es nach dem Ersten Weltkrieg die größte Friedensbewegung weltweit gab, die die Geschichte jemals gesehen hat. Es gab Millionen von Menschen auf den Straßen Europas, die gefordert haben, nie wieder Krieg. Damals das Buch von der Bertha von Suttner, Die Waffen nieder, die Bertha von Suttner war dann die erste Friedensnobelpreisträgerin, war ein Millionenseller. Ja, nie wieder Krieg. Und obwohl diese riesige Friedensbewegung damals existiert hat, ist es gleich darauf wieder zu einem mörderischen Weltkrieg gekommen. Und die Gründergeneration des europäischen Einigungsprojekts hat eines begriffen, was uns überhaupt nicht mehr klar ist, wie genial das ist und wie logisch das ist. Sie haben begriffen, die Friedensbewegung konnte nicht erfolgreich sein, weil sie hat gefordert Friedensverträge. Und alle dann in den Zweiten Weltkrieg involvierten Staaten hatten Friedensverträge abgeschlossen. Es gab lauter Friedensverträge. Aber die Gründergeneration des europäischen Einigungsprojekts hat begriffen, Friedensverträge sind das Papier nicht wert, auf dem sie besiegelt sind. Friedensverträge sind Termingeschäfte, die Zeit zur Aufrüstung lassen. Ja? Das heißt, wenn wir wirklich nachhaltigen Frieden in Europa schaffen wollen, müssen wir das ohne Friedensverträge machen. Es lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen. Wie genial ist das denn? Sie haben gesagt, Friede zwischen Nationen, die dann aber letztlich dann immer wieder aufs Neue gegeneinander konkurrieren, einen Wettstreit haben um Territorium, um Bodenschätze, um politischen Einfluss und so weiter. Die Friedensverträge, die schalten ja die Konkurrenz nicht aus. Die einzige Möglichkeit, nachhaltig Frieden zu schaffen, ist, die Ökonomien der teilnehmenden Staaten so miteinander zu verflechten, dass keiner mehr etwas gegen einen anderen unternehmen kann, ohne sich selbst zu schaden. Und das war die Grundidee und die ist genial. Und begonnen hat es mit der Montanunion, Kohle und Stahl. Warum Kohle und Stahl? Kohle und Stahl waren kriegswichtige Güter. Wenn man da eine hohe Behörde, die erste supranationale Institution in der Weltgeschichte, wenn man da eine hohe Behörde installiert, die das kontrolliert, Produktion und Verteilung von Kohle und Stahl, dann hat man das in der Hand, dann kann niemand was gegen einen anderen aufrüsten. Gleichzeitig ist Kohle und Stahl damals enorm wichtig gewesen für den Wiederaufbau. Und wenn man es durch eine hohe Behörde, durch eine supranationale Institution verhindert, dass in der Konkurrenz um diese wichtigen Wiederaufbaugüter dann die Nationen wieder gegeneinander Animositäten entwickeln und womöglich Aggressionen, die möglicherweise dann wieder zu einem Krieg führen, dann kann man das gerecht regeln für alle Menschen der Länder, die an diesem Projekt teilnehmen. So hat es begonnen. Und die Vision war genau die, letztlich einen gemeinsamen Markt, ineinander verschränkte Ökonomien, eine gemeinsame Währung. All diese Dinge sind ja schon in den 50er Jahren vorgedacht worden. Man hat es dann in vielen kleinen Schritten immer den nächsten kleinen Schritt machend mit der Zeit durchgesetzt. Das ist eine riesige Erfolgsstory. Ja? Und dann ist das Ganze auf einen Widerspruch gestoßen. Auf den Widerspruch, dass auf einmal klar geworden ist, dass mit der Weiterentwicklung dieser Idee die Mitgliedstaaten immer mehr und immer konsequenter nationale Souveränitätsrechte aufgeben müssen. Und es sind aber die Regierungen dieser Mitgliedstaaten alle national gewählt. Die haben das für sich und für ihre Wähler nicht mehr erklären können. Und da ist es umgekippt und man hat gesagt, na, Moment, wenn ich deutscher Kanzler werde, ja, oder deutsche Kanzlerin, dann sage ich nicht mehr so wie Helmut Kohl, deutsche Innenpolitik muss immer auch Europapolitik sein, sondern jetzt muss ich sagen, ich verteidige nationale Souveränität, ich verteidige auch die heilige Kuh des nationalen Parlaments. Was ist das? Das ist die Budget, das Budget, das nationale Budget. Und das in einer Situation, wo wir eine gemeinsame Währung haben, aber dann plötzlich blockiert wird eine gemeinsame Finanzpolitik, weil das muss in nationaler Souveränität bleiben. Wir haben nationale Finanzminister, wir haben nationale Parlamente und das muss in deren Souveränität bleiben. So. Und es hat eine jahrzehntelang fortschreitende nachnationale Entwicklung und plötzlich ein Bollwerk der Verteidigung sogenannter nationaler Interessen. Und wenn ich sage, man kann das datieren, dann datiere ich das mit einer Phase, die geht sozusagen vom Lissabon-Vertrag, das war der Sündenfall. Der Lissabon-Vertrag, der den Rat der nationalen Staats- und Regierungschefs aufgewertet und die Kommission, die eigentlich vorgesehen war, ist die supranationale Institution, die Gemeinschaftsrecht entwickeln soll, die wurde degradiert. Ja, das war das eine. Das zweite, und das war noch viel, viel einflussreicher, weil im Lissabon-Vertrag immer noch viel drinnen steckt, das man heute eigentlich auch nutzen kann. Könnte. Aber noch viel ärger war die Rede von der Angela Merkel im Europakolleg in Brügge, wo sie die Gemeinschaftsmethode einfach aufgekündigt hat, also die Idee von Gemeinschaftspolitik in der Europäischen Union, sondern gesagt hat, jedes Mitgliedsland der EU hat ja nationale Interessen und die Länder sollen, die Mitgliedstaaten sollen das untereinander bilateral aushandeln. So. Und daraufhin ist ja eigentlich in der Entwicklung der Europäischen Union überhaupt nichts mehr weitergegangen. Gemeinschaftsrecht war blockiert. Und es ging nur noch um sowas wie eine Balance zwischen den sogenannten nationalen Interessen der Mitgliedstaaten. Und die Angela Merkel, die eigentlich die vernünftige Dynamik und den Vernunftgrund der Europäischen Union zerstört hat, galt dann als große Europäerin, weil sie dann in diesen Balanceakten, die dann notwendig wurden, wo eigentlich nur mehr Krisen entstanden sind, weil es ja keine Gemeinschaftslösungen mehr gab, weil sie verhindert hat, dass alles zusammenbricht. Sie, die Schuld daran war, dass beinahe alles zusammenbricht, wurde als Heldin gefeiert, weil sie verhindert hat, dass das nicht schlagend wird, was sie angerichtet hat. Und seither, ich weiß nicht, ob das einem Hörer, einer Hörerin bereits aufgefallen ist, alle großen Krisen und alle großen unproduktiven Widersprüche, die wir heute in Europa haben und die dazu führen, dass wir viele Fragen überhaupt nicht mehr managen können, haben wir erst seit damals. Haben wir erst seitdem der Anspruch auf Gemeinschaftspolitik aufgekündigt wurde. Und wir müssen zu dem zurückfinden. Wir müssen den Anspruch stellen, wieder Gemeinschaftspolitik zu machen, weil nur Gemeinschaftspolitik die ganzen transnationalen Krisen und Herausforderungen und Probleme, wenn überhaupt, lösen und managen kann.
Jetzt heißt es ja oft im Hinblick auf Amerika, hat Deutschland und Frankreich wieder verstärkt eine Führungsrolle in Europa einzunehmen. Jetzt sind beide Länder gerade selber innenpolitisch nicht so stark aufgestellt. Ist das nicht eine Chance, dass der Europarat, also der Rat der Vertreter der Regierungen und der Staatschefs, dass dieser Europarat schwächer wird, weil die Länder alle mit sich beschäftigt sind und dadurch die EU-Kommission, die EU-Kommissarin stärker werden können?
Also erstens einmal muss man daran erinnern, dass diese Geschichte mit der Führungsrolle Deutschlands oder mit dieser Achse Frankreich-Deutschland als Motor der Europäischen Union im Grunde ein Skandal ist. Ja? Ich weiß nicht, ob Deutsche das verstehen können, ob Deutsche sich das vorstellen können, aber für jeden Nicht-Deutschen ist dieser Anspruch ein Skandal. Ja? Die Europäische Union wurde letztlich ja auch deshalb gegründet, damit Deutschland nie wieder eine Führungsrolle in Europa beansprucht. Das muss man sich einmal klar machen. Das ist das eine. Das zweite ist, der Anspruch auf eine Führungsrolle oder der Anspruch auf ein Tandem, das sozusagen führt, Deutschland-Frankreich, bedeutet ja die Aufkündigung eben auch von Gemeinschaftspolitik und die Aufkündigung von Gleichberechtigung der europäischen Bürgerinnen und Bürger anderer Länder. Ich meine, wie komme ich als Österreicher dazu? In Klammer sage ich noch, ich fühle mich auch gar nicht als Österreicher, weil ich gar nicht weiß, was eine österreichische Identität ist. Ich bin ein Wiener, ich kenne mich aus, auch im Umland von Wien, da bin ich aufgewachsen, das ist meine Heimat. Kenne ich mich aus, da verstehe ich die sozialen Codes, da habe ich andere Gefühle als an anderen Orten und so weiter. Aber egal, wie komme ich als Inhaber eines österreichischen Passes und eines Wahlrechts nur in Österreich dazu, geführt zu werden von einem deutschen Kanzler und einem französischen Präsidenten, die ich beide nicht wählen konnte, die ich beide nicht abwählen kann, ja, über die ich dann immer nur in der Zeitung lesen darf, ja, und zwar im klugen deutschen überregionalen Zeitungen. Was sind überregionale Zeitungen in Deutschland? Das sind nationale Zeitungen. Und da steht dann wieder irgendein Geschwafel über die Führungsrolle, die muss endlich wieder vernünftig beansprucht werden. In Wirklichkeit ist der innenpolitische Zustand Deutschlands nichts anderes als ein besonders deutliches Symptom für die Hilflosigkeit nationaler Souveränitätspolitik. Ja, was der Liberale sagt, ist sogar von einem liberalen politisch-theoretischen Standpunkt aus vollkommen lächerlich, weil es kann keinen nationalen Liberalismus mehr geben, ja, den er sich wünscht. Aber es kann auch keine Rettung der deutschen Identität durch eine nationale Lösung der Migrationsfrage, wie sie die Grünen sich vorstellen und so weiter. Das ist alles lächerlich geworden. Der innenpolitische Zustand Deutschlands ist ja nichts anderes als Symptom. Ein besonders deutliches Symptom. Und von dem ausgehend könnte man ja dann darüber diskutieren, was wirklich Europapolitik sein müsste und dann auch sein könnte. Ja, aber was ich überhaupt nicht brauche, ist auch nur noch ein einziges Mal diesen komischen Anspruch zu hören von der deutschen Führungsrolle in Europa. Das ist in Wirklichkeit auch radikal antidemokratisch. Das wissen wir ja. Wenn Deutschland was will, das hat schon einen großen Einfluss europapolitisch oder in der Kommission. Oder wenn Frankreich etwas partout nicht will, dann ist es auch eher wahrscheinlich, dass er dann auch nicht kommt. Aber stellen Sie sich vor, Sie sind Malteser oder Sie sind Zypriote. Nicht einmal von einer kleinen Insel, sondern von einer halben kleinen Insel. Und was wünschen Sie sich jetzt? Sagen Sie, ja, das und das wäre ganz nett und so. Das bemerkt ja niemand, solange dieses Geschwafel von der deutsch-französischen Achse oder von der deutschen Führungsrolle die Köpfe beherrscht. Das ist undemokratisch, das ist gegen den Anspruch der Europäischen Union, einen demokratischen Kontinent herzustellen, auf der Basis der Menschenrechte und der Gleichberechtigung aller europäischen Bürgerinnen und Bürger.
Es bräuchte, so verstehe ich Sie, eine Stärkung der EU-Kommission, die ja doch gewählt wird von allen Europäerinnen und Europäern.
Nur die Kommission wird nicht gewählt. Die Kommission ist ein Beamtenapparat. Die Präsidentin oder der Präsident der Kommission wird formal vom Parlament gewählt. Wir wählen das Parlament, die wählen den Präsidenten oder die Präsidentin, aber in Wahrheit wird der Präsident oder die Präsidentin ausgeschnappt, schon vorher von den nationalen Staats- und Regierungschefs. Und die Mitgliederstaaten, die einzelnen Nationen, schicken dann, nominieren in ihrer jeweiligen Nation einen Kommissar, den sie nach Brüssel schicken. So, das ist Demokratie. Das ist radikal undemokratisch, ja, und es ist ein Widerspruch in sich. Wie können Menschen, die nominiert sind durch nationale Interessenspolitik, eine supranationale Institution führen und Gemeinschaftsrecht entwickeln? Also manche springen dann über ihren Schatten. Ja. Jacques Delors war so ein Kommissionspräsident, also der wäre wirklich der war wirklich verantwortlich für die größten Fortschritte in der Entwicklung der EU. Jean-Claude Juncker war noch der letzte Kommissionspräsident, den man eigentlich als den letzten Mohikaner bezeichnen kann, der auch noch wusste, worum es geht. Ja. Aber im Grunde ist das System schief, ja, dass der Rat der nationalen Staats- und Regierungschefs einen so großen Einfluss hat, dass der sogar bestimmen kann, wer Präsident der Kommission wird.
Aber war das immer schon so vorgesehen, dass der Europäische Rat mit seinen Staats- und Regierungschefs so stark ist und das EU-Parlament eher in die zweite Reihe rückt? Oder ist das eine falsche Beschreibung von mir?
Das EU-Parlament kämpft seit vielen, vielen Jahren darum, stärker zu werden. Das sind heldenhafte Kämpfe. Und es fehlt noch immer viel, um ein wirklich voll ausgestattetes, souveränes Parlament zu sein. Ja, sie haben zum Beispiel kein Initiativrecht. Ja. Sie haben auch nicht das Recht, wie vorgesehen, souverän und ohne hineinregiert zu bekommen von den nationalen Staats- und Regierungschefs, den Kommissionspräsidenten und die Präsidentin zu wählen. Das Europäische Parlament hat noch einen Pferdefuß, den wir uns überhaupt nicht klar machen in der Regel. Nämlich, es ist das einzige Parlament in der Geschichte des Parlamentarismus, in dem ein Drittel der Abgeordneten hineingewählt wurde, um das Parlament zu zerstören. Ja, weil die nationalistischen Parteien in den einzelnen Nationen wählen natürlich, die stellen Kandidaten auf, die versprechen, die nationale Souveränität zu verteidigen und die Produktion von europäischem Recht zu behindern. Das heißt, wir haben ein Drittel der Abgeordneten, das ist reine Obstruktion. Ja. Also da gibt es also sehr, 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 sehr viele Probleme und noch sehr, sehr viel zu entwickeln. Aber von der Grundidee war die Kommission die Institution, die vorgesehen war, sich zur künftigen europäischen Regierung zu entwickeln. Und die ganzen Kommissare, das sind dann die Ressorts wie bei einer Regierung. Ja? So Finanzen, Landwirtschaft, Kultur und alles Mögliche. Ja? Aber de facto ist es schon jetzt die längste Zeit radikal behindert. Und zum Teil ein schauerliches Schauspiel geworden, wenn wir zum Beispiel jetzt denken an die ganz großen Herausforderungen, wie zum Beispiel Klimawandel. Ja, die Ursula von der Leyen hat schon gewusst, sie muss irgendwas machen, mit dem sie in die Geschichtsbücher eingeht, und das größte Problem ist der Klimawandel, und hat angeleiert den Green Deal. Ja? Und dann sagen ihr nicht einmal nationale Regierungschefs, sogar nationale Oppositionschefs, wie dieser Mensch da von der CDU. Ja? Herr Merz hat ja klipp und klar gesagt, sie kann sich den Green Deal da oder dort diese Punkte alle abschminken, wenn sie bestätigt werden will in ihrem Amt. Ja? Und was macht die Ursula von der Leyen? Sie sagt, ah, ja, es ist spät, ich wollte mich gerade abschminken. Ja? Und dann gehen wichtige Jahre, die wir brauchen, um das zu verhindern, was an Klimakatastrophe droht, gehen wieder verloren.
Welche Reform bzw. welche pragmatischen Maßnahmen bräuchte es im Hinblick auf eine, ich entnehme das Ihrem Buch, gemeinsame europäische Militär- und Sicherheitspolitik, von der Sie sprechen, mit einer gemeinsamen europäischen Armee und einem europäischen Verteidigungsministerium, eine gemeinsame Asyl- und Arbeitsmigrationspolitik mit Schutz der Außengrenzen bei Bewahrung der offenen Binnengrenzen, eine gemeinsame europäische Finanz-, Steuer- und Tarifpolitik, eine europäische Gesundheitspolitik, eine gemeinsame europäische Sozial- und Krankenversicherung, ein europäisches Gemeinschaftsrecht und eine nachnationale Demokratie, von der Sie sprechen. Welche Reformen bzw. welche Maßnahmen bräuchte es, um das zu ermöglichen oder umzusetzen?
Ja, am Stand der Dinge braucht es einmal als allererstes ein Bewusstsein davon, dass es das braucht. Das heißt, wir müssten eigentlich jetzt langsam beginnen, darüber zu diskutieren. Man kann diese Dinge nicht umsetzen, einfach weil sich ein paar kluge Menschen das ausgedacht haben. Es gibt sehr viele Menschen, die darüber, daran arbeiten, ja, wie das funktionieren könnte. Aber wir brauchen im Grunde auch ein entsprechendes öffentliches Bewusstsein davon, das nur durch eine breite Diskussion hergestellt werden kann, die wir jetzt endlich beginnen müssen. Ich weiß ja in vielen Details ja auch nicht, wie es geht. Ich bin ja auch kein Verfassungsrechtler oder ich bin ja auch kein Wirtschaftsweiser. Ich weiß nur, aber durch genaue Beobachtung von verschiedenen Phänomenen, was alles nicht funktioniert. Und dass wir da Lösungen finden müssen. Ja? Und das müssen wir diskutieren. Mein Vorwurf lautet ja, dass es diese Diskussionsverweigerung gibt. Dass alle mitspielen dabei, die Menschen zu betrügen, indem man ihnen sagt, wähl national, wähl rechts, ja, und das ist dein Heil, und ich sage es absichtlich Heil, ja, weil sogar die bürgerlichen Parteien, die Sozialdemokraten und die Christdemokraten, alle ja wissen, sie werden nur national gewählt. Jetzt sind die in Konkurrenz zu den radikalen Nationalisten. Nur, wer hat jetzt dort wieder den Heimvorteil? Es ist kindisch, es ist dumm, es ist ein Betrug an den Menschen. Die Menschen spüren, es funktioniert was nicht. Und durch die Bank, und da brauche ich keine Ränder, da brauche ich keine Extremisten rechts und links. Das kommt von der Mitte aus. Ja, von der Mitte der nationalen Wahlsysteme. Die betrügen die Menschen, die merken, es funktioniert nicht, mit einem falschen Versprechen. Wir werden es in der nächsten, wir machen neue Wahlen und in der nächsten Regierungsperiode werden wir das lösen. Wieder nicht. Ja, die nächste Bundesregierung in Deutschland wird auch nichts lösen. So einfach ist das. Ja, und wir müssen es darüber diskutieren, wie es wirklich gemanagt werden kann. Deutschland ist global gesehen ein Kleinstaat. Ja?
Und aber viertstärkste Wirtschaftsmacht.
Ich sage Ihnen ein Beispiel, das mich unlängst sehr aufgeregt hat. Das war im Zuge der amerikanischen Wahlen. Habe in der Zeitung gelesen, das Tolle in den USA ist, wie machen die das? Eigentlich hat der Biden ja muss eine gute Politik gemacht haben, weil das Wirtschaftswachstum in den USA ist viel, viel höher als in Europa. Ja? Und das sind dann Zahlen, also das Wirtschaftswachstum in den USA, wo er weiß ich nicht, ich sage es der Hausnummer, 5% und bei uns war es nur 0,2%. Wir müssen uns ein Vorbild nehmen, wir müssen uns ein Beispiel nehmen. Wie machen das die Amerikaner? Die sind so tüchtig, die haben viel größeres Wirtschaftswachstum. Mich interessiert das Wirtschaftswachstum sowas von überhaupt nicht, wenn es das Wirtschaftswachstum von 0,1% der Bevölkerung ist. Mich interessiert Wirtschaftswachstum als statistische Größe nicht, wenn in dem Land die höchste Anzahl von Obdachlosen existiert, die höchste Anzahl von funktionalen Analphabeten, ja, die höchste Anzahl von nicht funktionierenden Schulen, die höchstens dahingehend funktionieren, dass dort geschossen wird, statt Lesen und Schreiben gelernt wird. Ja, mich interessiert das alles nicht. Ich will ein sozial gerechtes Wirtschaften. Ja, aber ich meine damit, nur damit ich den Idioten zuvorkomme, damit nicht Planwirtschaft. Ja, das ist schon klar. Aber diese betrügerische Statistikfuchserei, ja, ist gemeingefährlich, weil ja genau das ja wieder passiert, dass die Menschen sagen, jo, ich lese in der Zeitung Wirtschaftswachstum, nur bei mir, wo kommt es bei mir an? Die Menschen sind ja nicht, sie sind ja nicht blöd, die merken doch, dass da irgendwas nicht stimmt. Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass nur am Tag nach der Veröffentlichung des Wahlergebnisses in den USA 15 Familien in den USA um was eine 300 Milliarden Dollar reicher geworden sind. Einfach nur durch einen kleinen Schlenker im Börsenindex. Ja. Dann kann ich doch nicht sagen, das ist das Vorbild. Dann kann ich doch nicht sagen, so werden wir das alles lösen. Wenn der Herr Merz jetzt nächster Kanzler wird, ja, also es gehen ja jetzt im Moment alle davon aus, ja, ist er demokratietheoretisch auch logisch. Also es war eine Regierung und die Opposition hat die kritisiert, das ist ihre Aufgabe. Nachher kommt die Opposition dran und kann zeigen, dass es besser kann. Aber wenn es wirklich dazu kommt, was hat er dann wirklich im Hinblick auf Verteilungsgerechtigkeit eines möglichen Wirtschaftsaufschwungs zu versprechen? Gar nichts. Absolut nichts. Ja? Wir müssen jetzt endlich darüber diskutieren, wie wir damit umgehen, dass wir längst eine aggregierte europäische Volkswirtschaft haben. Wir haben einen gemeinsamen Markt. Wir haben eine gemeinsame Währung. Ja? Und darauf müssen wir aufbauen, im Hinblick auf Rahmenbedingungen, in denen jeder Europäer mit gleichen Rechten und gleichen Pflichten sein Glück suchen kann oder eben scheitern, aber dann eben auch auf der Basis von Gemeinschaftsrecht.
Ihr zuletzt erschienener Roman trägt den Titel »Die Erweiterung«. Die EU hat einige Beitrittskandidaten: Türkei, Montenegro, Serbien, Nordmazedonien, Albanien, Bosnien und Herzegowina, Ukraine, Moldau und Georgien. Wie stehen Sie zur Erweiterung?
Also abgesehen von der Türkei, also bei der ich immer sage, noch ein radikal nationalistisches Land in der EU wäre der Untergang. Ja? Bei allen anderen Ländern ist ja das alles sehr fluide. Ja? Sie gehören natürlich zu Europa. Früher oder später muss das auch klar sein. Ja. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe darauf keine Antwort. Ich weiß es nicht. Ich bin da sehr ambivalent aus einem einfachen Grund. Ich bin der Meinung, einerseits, es gehört die EU einmal reformiert, also vertieft und reformiert, und es müssen ein paar Dinge in der EU klar gemacht werden, dass es eben kein Club von Nationalstaaten ist und nie sein sollte. Und es ist eben kein Club von Nationalstaaten, in dem meist weitere Nationalstaaten in den Club einlädt. Ja, darum kann es nicht gehen. Also es gehört einmal die EU auch wirklich einmal reformiert. Die Institutionen, die Ziele, die Absichten, die politischen Möglichkeiten, die sich die EU gibt und so weiter. Andererseits denke ich mir, es ist ja wahnsinnig demütigend und erniedrigend, wenn man diese Länder, zum Beispiel, ich kenne es Albanien oder Montenegro oder Nordmazedonien recht gut, weil ich dort viel gereist bin, wenn man sieht, welche großen Hoffnungen die sich machen, ja, wenn man die weiter warten lässt und wenn man sie länger warten lässt, dann werden sie wütend und dann drehen sie sich um und dann sagen sie, na, vielleicht ist doch gescheiter mit China oder mit Russland und so weiter. Das ist auch gefährlich. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe da keine vernünftige Antwort. Irgendwie müsste es vielleicht gehen im Gleichschritt, ich weiß es nicht. Aber ich bin ja froh, dass ich nicht alles weiß. Weil dadurch bestätigt sich ja mein Anspruch erst recht, was wir alles diskutieren müssen.
Das Fortschrittsnarrativ büßt massiv an Glaubwürdigkeit ein. Verluste lassen sich am Ende des modernen Zeitalters, das mit der Aufklärung und der industriellen Revolution begann, nicht mehr unsichtbar machen, schreibt der Soziologe Andreas Reckwitz in seinem neuen Buch Verlust, ein Grundproblem der Moderne. Wie kann man die EU so erzählen, dass eine Vorstellung von einer gemeinsamen Zukunft Europas entsteht und sich möglichst viele Europäer der EU mit Verständnis und Interesse zuwenden?
Ich glaube, man muss kein Narrativ, wie es so schön heißt, erfinden oder man muss da jetzt nichts lang suchen. Es genügt einfach die Grundidee der Europäischen Union, in ihrer Brillanz zu rekonstruieren und dann zu fragen, ist das nicht genial? Wollen wir das nicht? Wollen wir nicht gleichberechtigte, freie Bürgerinnen und Bürger auf diesem Kontinent sein? Und einmal zunächst auf diesem Kontinent, was in 300 Jahren mit Weltregierung oder so, ich keine Ahnung. Aber jetzt geht's einmal darum, dass Europa der erste Kontinent ist, der bewusst und absichtsvoll in die Gestaltung einer nachnationalen Entwicklung eingetreten ist. Alle anderen Kontinente erleiden die nachnationale Entwicklung. Ja, die erleiden die ganzen Dynamiken, die durch die multinationalen Konzerne, die durch die Finanzströme und all diese Dinge, den Wettlauf um die Rohstoffe, die interessensgeleiteten nationalen Kriege und so weiter. Alle anderen erleiden die moderne transnationale Entwicklung. Die Europäische Union ist der erste und einzige, politische Idee und in der Verwirklichung als Projekt, das den Anspruch hat, diese ohne, ob wir es wollen oder nicht, stattfindende nachnationale Entwicklung zu gestalten. Und wenn man das so erklärt, glaube ich, kann man schon Menschen überzeugen. Und man muss sie auch davon überzeugen, welche Vorteile das bringt. Also man sollte nicht immer nur auf den möglichen Verlust von Fiktionen, nationale Identität oder so, ja. Man sollte nicht immer nur also sich fokussieren auf was man möglicherweise verliert, sondern man müsste viel stärker dorthin schauen, was man gewinnt.
Und gemeinsam gewinnt.
Gemeinsam gewinnt und wie wir das in seiner Dynamik und Entwicklung forcieren und stärken können. Und das ist einfach der Anspruch, den wir uns stellen müssen. Und ich habe eigentlich keinen Zweifel daran, dass wenn es gelänge, eine Diskussion zu beginnen, ja, ausgehend vom allgemeinen Scheitern, das wir jetzt überall erleben in der deutschen Innenpolitik, in jedem Land, ja, ich meine, wir sitzen da jetzt in Wien, ja, das hat ja niemand vorstellen können, dass einmal ein schlagender deutschnationaler Mensch, ja, von einer schlagenden deutschnationalen Verbindung Präsident des Parlaments der Österreichischen Republik wird. Ich meine, das ist ja verrückt, ja. Und da kommt ja alles ins Rutschen. Ja, wir sehen ja in jedem Mitgliedsland, wir können ja jetzt auch gehen nach Frankreich, wir können gehen nach Italien. Was ist es für eine Welt, in der eine Postfaschistin Ministerpräsidentin wird? Und dann die Leitartikel der großen Intelligenzzeitungen schreiben, na, Gott sei Dank ist es nicht so schlimm geworden, wie zu befürchten war. Was muss eine Postfaschistin machen, damit ein Leitartikler sagt, wir wollen keine Postfaschisten in einem europäischen Mitgliedsland? Ja? Also dieses allgemeine ins Rutschen kommen, dieser Verlust von allen demokratischen Gewissheiten, die wir hatten, als noch die Nationalstaaten funktionierten. Ja? Wir müssen es jetzt einfach akzeptieren. Das funktioniert nicht mehr. Wir haben aber die große Chance, weil wir da schon einen weiten Weg in Europa gegangen sind, das wieder so zu lösen, dass eine demokratische, freie Zukunft in Wohlstand und Sicherheit und Rechtszustand möglich ist. Ja? Und ich denke mal, wer das ausschlägt, ja, also der ist dann aber wirklich ein Trottel, der ist wirklich ein Idiot. Das Sprachgefühl für alle Begrifflichkeiten gehen ja verloren. Ja? Wenn ich mir denke, also es ist zum Beispiel dieses neue politische Bündnis in Deutschland. Ja? Also ihre Programmatik ist national und sozialistisch. Und da klingelt es in keinem Ohr.
Welches Bündnis meinen Sie?
Sager Wagenknecht. Ah. National und sozialistisch. So. Und da sagt man, naja, da müssen wir jetzt verhandeln, also irgendwie, damit wir eine Regierung zustande bringen und so weiter. Das ist alles verrückt. Das ist alles verrückt. Nein, wir müssen die europäische Zukunft als europäische Zukunft endlich beginnen zu diskutieren.
Bevor sich der Vorhang schließt, letzte Frage. Woher nehmen Sie Ihre Zuversicht und wie bewahren Sie sie?
Ja, es wird immer gefragt, ist das Glas halb voll oder halb leer? Und ich finde, das ist die falsche Frage. Man muss sich darum kümmern, dass man immer die Möglichkeit hat, nachzuschenken.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Robert Menasse.
Ja, sehr gern.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns über Kommentare und viele Sterne in der Podcast-App eures Vertrauens sowie über Kommentare und Likes auf den üblichen Social-Media-Plattformen. Auf unserer mnext-Webseite mnext.marbit.com findet ihr nicht nur alle Podcast-Folgen und Essentials zu den Folgen, sondern auch mehr Informationen über unsere Denkwerkstatt, unser Denkdinner und auch weitere Denkanstöße. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.